Im Studio 9 begrüße ich drei recht unterschiedliche Experten zum Thema. Da ist zunächst der Wissenschaftler Stefan Frey. Er hat vor einem Jahr ungefähr eine von der Kritik hochgelobte Emmerich-Kallmann-Biografie veröffentlicht. Sie heißt Unter Tränen lachen und ist im Henschel Verlag in Berlin erschienen. Ein sehr empfehlenswertes Buch. Herr Frey, warum beschäftigt sich so ein gestandener Theaterwissenschaftler wie Sie ausgerechnet mit einem Komponisten, der eine Musikgattung kreiert, die eher als angestaubt, marode oder sogar tot apostrophiert wird? Ich denke an die Czardas-Fürstin, an die Gräfin Maritza und so weiter.
Tot sind die ja nicht, die werden ja immer noch gespielt. Und gerade als Theaterwissenschaftler spricht mich die Operette an, denn für mich ist es ein Genre, das so theatralisch ist wie eigentlich kein zweites. Und es findet sich alles drin. Gesang, Schauspiel, Tanz. Man hat wirklich ein Gesamtkunstwerk. Vielleicht anders, als sich das Wagner erträumt hat. Aber doch gehört es sozusagen als Kehrseite diese Entwicklung, was jetzt die Moderne in der Musik betrifft, dazu. Und ich würde die Operette gern als Bestandteil dieser Moderne sehen.
Aber wenn man das Ambiente anschaut, Doppelpferdchen, irgendwie fremde Länder, die heute ganz nah sind, Prinzessinnen, Militär, zum Teil Sujets, die also wirklich eigentlich ein bisschen Deo bräuchten, das nennen Sie modern?
Die Sujets nicht, die sind natürlich sehr zeitverbunden, aber sagen wir mal, dieser Mix von Exotik und Sehnsüchten, die da befriedigt werden, diese Projektionsfläche, die bieten heute andere Medien. Und insofern ist die Methode in der Operette auf jeden Fall modern.
Sie haben ja Ihr Buch über Emmerich Kallmann geschrieben. Hören wir mal ein bisschen in eine Operette, in ein Werk von ihm rein, in die Gräfin Maritza. Ein Live-Mitschnitt, den es meines Wissens noch nicht im Handel gibt. Ein Live-Mitschnitt aus dem Staatstheater am Gärtnerplatz. Dessen Intendant Klaus Schulz sitzt mir hier gegenüber im Taktlos-Studio. Sie sind recht stolz auf diese Produktion. Die ist bei Ihnen im Moment im Repertoire.
Man ist stolz auf jedes, was
das muss ein Intendant sagen.
Karriere geschafft hat und gut hinübergekommen ist und einen schönen Publikumserfolg abgibt. Noch wichtiger ist mir, dass wir mit einer Produktion, einer Operette mehr, den Versuch unternommen haben, dieses Genre ernst zu nehmen, weil ich das für die einzige Möglichkeit halte, ihm wirklich so zu begegnen, dass man sich ernsthaft mit ihm auseinandersetzt. Die Operette ist als Kunstform ja ein Gebilde der Vergangenheit. Es werden keine Operetten mehr geschrieben, aber die da sind, die es wahrscheinlich noch geben wird in 50 oder 100 Jahren, das werden so 40, 50 Werke sein, wenn man dafür halten, die sind so kostbar, dass man sie immer wieder neu und mit großer Sorgfalt und sehr großer Zuwendung auf die Bühne bringen muss.
Machen wir auch hier ein bisschen Schleichwerbung. Am 23. Oktober ist die nächste Maritza-Vorstellung bei Ihnen im Haus. Mit was für einer Auslastung rechnen Sie denn da?
Wir haben durchschnittlich eine Publikumsauslastung so von 80% bei Operetten. Das hängt mit unseren architektonischen Umständen zusammen. Es gibt viele seitliche Plätze, die nicht so gute Sicht auf die Bühne bieten, die durchschnittlich dann nicht so viel besucht werden. Aber dass diese Operettenaufführungen geschätzt werden, das zeigt sich nicht nur an der Auslastung, sondern eben auch, dass wir sie so lange im Spielplan halten können. Und sie sind auch eine sehr wichtige und interessante Aufgabe für die Sängerinnen und Sänger. Denn das Leichte ist sehr schwer. Und die Herausforderung, eine Operette sehr gut zu singen und zu spielen, ist für ein junges Ensemble, wie es jetzt gerade am Staatstheater am Gärtnerplatz im Laufe der Jahre sich herausgebildet hat, immer eine große Herausforderung.
Ich komme trotzdem gleich mit dem zweiten Vorurteil oder dem dritten schon heute Abend. Ist das ein besonders erwachsenes, vielleicht älteres Publikum, das sich da versammelt?
Ganz lustigerweise mischt es sich. Es mischt sich. Ich mag jetzt keine empirische Untersuchung vorwegnehmen, aber es ist nicht zu übersehen, dass es eben auch sehr viele jüngere Leute sind, die da hineingehen, vor allem wenn sich herumspricht, dass etwas sehr ernsthaft und sehr witzig und sehr leidenschaftlich gespielt wird. Und wenn das tatsächlich die Runde macht, da werden davon nicht nur die Älteren, sondern auch die Jüngeren davon wahrscheinlich ergriffen.
Als Dritten hier am Tisch begrüße ich ganz herzlich Jürgen Kritz. Er war viele Jahre lang Kulturchef beim Fernsehen des Hessischen Rundfunks. Oft hat er das hochfeuilletonistische Kulturmagazin Titelthesen Temperamente moderiert. Und ich glaube, fast genauso oft war er in Bad Ischl bei den weltberühmten Operettenfestspielen. Jürgen Kritz, war das so ein bisschen Ausgleich zu der intellektuellen Überstrapaze, die so ein Hochkulturmagazin wie TTT ganz einfach abfordert, so ähnlich wie der Weltkrieg II-General, um das nächste Vorurteil gleich auszupacken, nach der Schlacht Bach gehört hat?
Herr Geißler, diese Probleme habe ich überhaupt nicht. Erstens fühle ich mich nicht intellektuell strapaziert. Also so gesehen brauche ich die Operette nicht. Also bei mir war das ganz einfach. Ich habe offensichtlich irgendwelche Schwierigkeiten mit dem Genre, dass in dem Sinne, dass es dauernd einer intellektuellen Rechtfertigung bedürfe, überhaupt nicht. Ich bin als 13-Jähriger zufällig in einer Kleinstadt in ein Kino geraten, in dem auch Theater gespielt wurde. Und da tourte ein Tourneeunternehmen mit einer Fledermaus durch. Ich wollte da überhaupt nichts mit zu tun haben. Ich war ein Kulturmuffel par excellence in dem Alter und ich habe diese aus meiner heutigen Sicht vermutlich relativ mäßige Aufführung gesehen und ich war von dieser Fledermaus-Aufführung derart hingerissen. Ich habe mich in die Soubrette verknallt und bin nach Hause gegangen, war begeistert. Wäre es Bayreuth gewesen, spreche man jetzt von einem Erweckungserlebnis. Es war was ganz Einfaches. Ich fand das ganz prima. Dann habe ich mir als nächstes freiwillig Rossinis Barbier von Sevilla angeguckt, war wieder begeistert und so bin ich irgendwann zum Kulturchef geworden. Und das vergesse ich der Operette einfach nicht. Das war hinreißend, das war zunächst mal schön. Später kamen mir dann auch manche Fragen, aber trotzdem ist etwas pathetisch gesagt, ich will dieses Erlebnis der Operette nicht vergessen, deshalb liebe ich sie heute noch und deshalb ärgere ich mich so oft, wenn ich sie im Theater sehe. Und ich würde auch sagen, die meisten Leute, die über Operette schimpfen, haben noch nie eine richtige, adäquate Operettenaufführung zu sehen gekriegt.
Also so einfach möchte ich sie trotzdem nicht davonkommen lassen. War es nicht doch so ein bisschen Alltagsüberdruss, irgendwas Negatives, frage ich als mieser Quäljournalist, was sie zur Operette hingetrieben hat? So ein bisschen Eskapismus?
Auf das Thema Eskapismus und den Vorwurf des Eskapismus, den man der Operette immer macht und der manchmal ja auch sehr nahe liegt, werden wir mit Sicherheit nachher ja noch kommen. Aber nein, ich finde wirklich zunächst einmal, dass die Operette, wenn man von Theaterspielmöglichkeiten ausgeht, eine sehr genuine deutschsprachige Unterhaltungsform auf dem Theater ist. Es zeigt sich, dass es als Unterhaltung begriffen wird, heute ja auch noch daran, dass Theater gerne mit Operette ihre Zuschauerstatistik aufbessern. Es sieht dann immer ganz gut da. Dann die intellektuelle Diskussion darüber findet im Programmheft statt. Da werden dann die Soziologen abgefragt. Nein, ich finde auch gar nicht, dass man den Antagonismus immer so aufmachen muss, wie es auch in dem Untertitel dieser Sendung geschieht. Operette zwischen Kitsch und Kunst. Ja, verflixt muss es denn immer gleich Kunst sein? Darf es denn nicht einfach mal Vergnügen machen?
Dann hören wir ganz einfach mal was Vergnügliches. Sie haben sich eine Arie ausgesucht, eine Ihrer Lieblingsarien. Vielleicht ein paar Takte dazu, weshalb ausgerechnet die?
Jetzt helfen Sie mir schnell, welche ist es denn?
Das ist, glaube ich, Zigeunerbaron.
Nee.
Die Chardas.
Die Chardas-Fürstin,
ja, sorry. Ja, ich habe mir aus der Chardas-Fürstin eine sogenannte Buffo-Nummer, ein Quartett ausgesucht, nämlich sehr oft gespielt, auch sehr Wunschkonzert geeignet, ich füge hinzu, leider, weil dies nun wirklich ein sehr lebendiger Beweis dafür ist, dass man diese Gesangsnummer, dieses Quartett, das so sehr lustig, munter daherkommt, nur begreifen kann aus dem dramaturgischen Kontext des ganzen Stückes. Das ist Joi, Mamam, Bruderherz.
Nimm Zigeuner deine Geige, lass ihm, was du kannst. Schwarzer Teufel, spiel und zeige, wie dein Bogen tanzt. Spiel ein Lied, das weicht und lacht. Spiele, bis dein Bogen kracht. Spiele, bis heranbricht hell das Morgenrot. Spiele, Bejar, schlage mir die Sorgen tot. Joi, Mama, Bruderherz, ich kauf mir die Welt. Joi, Mama, was liegt mir am lumpigen Geld? Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät? Joi, Mama, Bruderherz, ich kauf. Joi, Mama, was liegt mir am lumpigen Geld? Weißt du, wie lange noch der Globus sich dreht, ob es morgen nicht schon zu spät?
Spielt Zigeuner mir was Feines, etwas fürs Gebet?
Bayern 2 Radio, Sie sind völlig richtig beim taktlos Operetten-Wunschkonzert.